Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit Hans-Christian Schwingen verabredet. Hallo, Herr Schwingen.
Guten Tag, Herr Burak. Ich grüße Sie.
Herr Schwingen, Sie waren Markenchef bei der Telekom und sind nun als Berater für Markenfragen unterwegs und haben zusammen mit Nina Rieke ein Buch geschrieben, was da heißt, wie Werte Marken stark machen. Mhm. Und heute unterhalten wir uns mal über Werte. Die Frage, die uns heute ein bisschen umtreibt, ist die Frage, haben Unternehmen neben der Gewinnmaximierung auch eine ethische Verantwortung und erwachsen daraus bestimmte Werte?
Gut, also die bejahe ich auf jeden Fall.
Habe ich mir gedacht. Warum?
Nun, also ich glaube, dass Geschäftsauftrag und gesellschaftliche Verantwortung sich einfach nicht mehr trennen lassen. Und ich glaube sogar, dass die Verantwortung sich aus dem Geschäftsauftrag ableiten lässt. Es geht also nicht um irgendein Engagement eines Unternehmens außerhalb des Business, sondern es geht quasi um die aus dem Geschäftsauftrag oder dem Geschäftszweck abgeleitete Verantwortung. Und nach meinem Verständnis ist, weil wir ja diesen Begriff der werteorientierten Markenführung so geprägt haben, beruht der auf der Überzeugung, mit der Marke den Wandel der Unternehmen voranzutreiben und gesellschaftliche Veränderungen eben verantwortungsvoll zu begleiten. Und das kann im Zweifelsfall sogar dazu führen, dass man sein Angebotsportfolio kritisch überprüft und bereinigt, was sogar bei manchen Unternehmen vielleicht wirklich mal angesagt wäre.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für eine ethische Verantwortung, für entsprechende Werte, die sich daraus ableiten?
Ich finde recht überzeugend Rittersport. Ich gebe auch zu, das ist mir erst in den letzten Monaten so überhaupt so ins Blickfeld gekommen, weil ich wohl die Schokoladenpackungen genauer betrachtet habe. Also die haben ja sogar eigene Plantagen in Nicaragua und setzen sich also sehr, sehr stark dafür ein, dass die Bauern entsprechend vor Ort gerecht bezahlt werden. Die kümmern sich auch entsprechend um Ausbildungen. Da scheint also das Gespann aus den beiden Geschwistern, das ist, glaube ich, der Alfred Ritter und die Mani Hoppe Ritter, also das scheint sich da entsprechend bezahlt zu machen und die legen sich sogar auch mit ihrem eigenen Management an. Ja. Die waren da sogar als Sozialromantiker verschrien und dann hat man das Management aber ausgetauscht. Also die beiden sind da sehr konsequent unterwegs und das ist jetzt mal wirklich ein Beispiel für aus dem Geschäftszweck sich ergebende gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Lieferanten. Welche Werte jetzt Ritter selber nennen würde, ob sie da von Nachhaltigkeit sprechen oder ob sie da vielleicht von Gerechtigkeit sprechen oder von, weiß ich nicht, müsste man mal in der Wertematrix gucken, welche Werte es da gibt. Wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber das ist für mich ein gutes Beispiel.
Das Beispiel kann ich durchaus verstehen, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde nur, es gibt bei diesen gesamten Beispielen, die man da nennen kann, auch ganz viele, wo ich das Gefühl habe, da trägt man so ein Schild vor sich her, aber meint eigentlich etwas ganz anderes. Und ich würde das mal in einem bestimmten Bereich unter Greenwashing verstehen. Mhm. Und da finde ich es halt ganz schwierig, dass man eine bestimmte Verantwortung behauptet zu tragen, aber eigentlich meint man es dann doch nicht so und will damit eigentlich ganz andere Ziele erreichen.
Das ist so, keine Frage. Aber das gutiere ich ja auch nicht. Also wenn ich mich an der Stelle mal kurz auf das Buch beziehen kann, da haben wir ja sogar von drei Typen gesprochen, wie mit der eigenen Marke und vor dem Hintergrund der Werteorientierung umgegangen wird. Da gibt es quasi die Geborenen, die Reformer und die Bluffer. Und das, was Sie meinen, ist natürlich Letzteres. Ob das dann Greenwashing ist, Purposewashing oder was auch immer. Also da wird gerade mit so, sag mal, gängigen Begriffen, die heute en vogue sind, also ob das Nachhaltigkeit ist oder zum Beispiel auch Themen wie Diversity, Toleranz, Respekt, da wird da schon sehr inflationär mit umgegangen und zum Teil eben auch auf eine Art und Weise, dass sie denken, es ist nicht wirklich wahrhaftig. Ist ja vor allem im Umfeld der Europameisterschaft, hat man das ja häufig gesehen, ja. wo es dann also opportun erschien, über 2 Wochen lang irgendwelche Regenbogenlogos da zu zeigen. Und wenn man da mal tiefer einstieg, dann stellte man eben fest, dass es sich hier mitnichten, bei den meisten zumindest mitnichten, um sogenannte Corporate Values handelte, ja, also im Sinne jetzt von Diversity, sondern dass man natürlich dann entsprechend vor bestimmten Regionen den Schwanz einzog und sagte, naja, also unsere Website in Middle East beispielsweise sieht dann aber doch anders aus und die hat die Regenbogenfarben nicht. Sowas finde ich auch sehr bedenklich. Das ist für mich nicht wahrhaftig. Das ist für mich einfach nur scheinheilig. Also insofern stimme ich Ihnen ja zu, dass nicht jedes Unternehmen und jede Marke das für sich in Anspruch nehmen kann.
Wenn ich mir mal so versuche, die Landschaft der Unternehmen vor meinem geistigen Auge zu transportieren, dann habe ich schon das Gefühl, dass die gesamten Oberflächlichkeiten, das, was ich eben unter Greenwashing beschrieben habe, dass die durchaus überwiegen und dass es zwar einige Unternehmen gibt, die das ernst meinen, so wie sie es eben mit Rittersport beschrieben haben, uns fallen sicherlich noch ein paar weitere ein. Aber in vielen Bereichen habe ich eben schon das Gefühl, dass es so eine Oberflächlichkeit ist und dass da eigentlich nicht so viel dahinter steht und dass das für die meisten Unternehmen gilt. Wie sehen Sie das?
Das vermag ich nicht zu beurteilen, ob das für die meisten Unternehmen gilt. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Auseinandersetzung sozusagen mit dem eigenen Wertekompass etwas ist, was gerade jetzt in der Zeit wirklich hohe Wellen schlagen wird. Also ich erkenne da schon den Druck auf Unternehmen, wahrhaftiger mit der eigenen Werteorientierung umzugehen und auch wirklich zu überprüfen, inwiefern die Werte mit dem gesellschaftlichen Umfeld, aber auch den Kunden in Einklang zu bringen sind. Und wenn es da eben hakt, dann hat man womöglich ein Problem.
Ja, also an dieser Stelle muss ich Ihnen dann nochmal widersprechen und ich versuche das mal mit 2 Beispielen. Das eine ist so ein bisschen weiter gefasst, aber das andere ist sehr viel näher. Also wir unterhalten uns ganz oft darüber, dass der Umgang mit Tieren, also mit Rindern, mit Schweinen, dass der besser werden muss und so weiter und so fort. Und zwar in der gesamten Prozesskette von der Aufzucht bis zum Schlachten. Und da gab es ja auch in der letzten Zeit einige Unternehmen, die da negativ von sich reden gemacht haben. Aber wenn Sie dann mal fragen, bist du denn bereit, auf Fleisch zu verzichten? Bist du denn bereit, auch mehr Geld für dein Fleisch auszugeben? Dann wird es natürlich wieder verdammt eng, weil dann rennen die Leute halt schon immer noch zu den Sonderangeboten. Und natürlich ist die Anzahl der Leute, die sich vegan und vegetarisch ernähren, es ist gestiegen, aber der Fleischverbrauch in Deutschland, aber auch in Europa und auch weltweit ist nach oben gegangen und das wird weiter steigen. Das erste Beispiel. Zweite Beispiel, wenn ich das sagen darf, das ist wie gesagt ein bisschen weiter her. Wir hatten ja in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel im Ahrtal, diese Jahrtausendüberschwemmung. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ein solches Ereignis auch Spuren bei der politischen Entscheidung hinterlässt. Dass man sagt, jetzt denken wir doch mal drüber nach, ist es denn nicht vielleicht sinnvoller, die Grünen zu wählen? Und siehe da, genau das ist nicht passiert. Man hat zum Beispiel im Ahrtal weiterhin ganz stark zum Beispiel auf die CDU gesetzt. Also, was ich damit sagen will, da wird ganz viel gefordert und da wird ganz viel gesagt, aber was am Ende des Tages entschieden wird, ist nochmal ganz was anderes.
Es ist nur schwer, das jetzt auch mit entsprechenden Prozentzahlen zu unterlegen. Also reden wir hier von 30% von Menschen, ja, die nicht das tun, was sie sagen, also wo es da einen entsprechenden Gap gibt, ist es mehr. Ich meine, wir alle ertappen uns jeden Tag dabei, wie Handeln und Denken nicht zusammenpassen. Also in dieser Hinsicht ist der Mensch widersprüchlich.
Kann man das schon belegen, weil die CDU im Ahrtal nach wie vor die führende Partei ist.
Ja,
aber. Und der Fleischkonsum ist halt nicht nachhaltig zurückgegangen und die Preise sind halt nicht nachhaltig gestiegen. Mal gucken, was da jetzt passiert, wenn Aldi seine Initiative weiter vortreibt. Aber ist
also das Ahrtal, das halte ich jetzt für ein etwas schwieriges Beispiel aus folgendem Grund. Wenn Ihnen da das Hemd näher ist als alles andere und Sie nur überlegen, wie kommen Sie jetzt die nächsten Wochen über die Runden und wie kriege ich mein Geld, dann lassen Sie sich in dem Moment vielleicht einfach nicht auf das Experiment einer neuen Regierung, dann auch noch einer grün gefärbten ein, sondern dann sagen Sie sich, es soll weiterhin die CDU sein, da weiß ich wenigstens, was ich kriege vielleicht auch, was ich nicht kriege. Und da setze ich erstmal auf Fortbestand. Ja, das kann ich unter rein menschlichen Gesichtspunkten verstehen, dass man sich dann nicht überlegt, ob man vielleicht in 20 Jahren noch im Ahrtal leben kann. Also das geht einem in dem Moment vielleicht nicht durch den Kopf. Das finde ich menschlich. Ich finde gravierender das Beispiel, nehmen wir mal hier, was die Ernährungswende angeht. Ja, also weniger Fleisch essen und so weiter und so weiter. Da wurde jetzt, glaube ich, auch jüngst wieder was veröffentlicht zu einer Untersuchung von jüngeren Konsumenten, die halt weniger, als man vielleicht angenommen hätte, davon ablassen wollen, hin und wieder auch mal ihr Stück Fleisch zu essen. Ich sage noch einmal, natürlich ist der Mensch ein widersprüchliches Wesen. Da gibt es übrigens eine ganz interessante Untersuchung von der GIM, Gesellschaft für innovative Marktforschung. Und die hat so eine Studie rausgebracht zur Werteantizipation durch die Corona-Krise. Ja, und da hieß es eben auch, dass sich 72% der Befragten zwar mehr Verantwortungsübernahme und Verzichtsbereitschaft in der Gesellschaft wünschen, aber nur 34% halten das auch für wahrscheinlich. Und das halten sie wahrscheinlich deswegen für unwahrscheinlich, weil sie es an sich selbst gemessen haben und wissen, dass sie es nicht tun würden. Aber deswegen können jetzt Unternehmen nicht sagen, tja, seht ihr, wir haben es eben mit solchen widersprüchlichen Konsumenten zu tun. Warum sollen wir uns hier verbiegen und da auch entsprechend den ersten Schritt machen und unser Angebot entsprechend bereinigen? Der Kunde kriegt das, was er will. Und wenn das, was er kriegt, was er will, was Schlechtes ist, ja, das kann Fast Fashion sein, eine Jeans für 9 €, dann kriegt er die einfach. Und wenn Mercedes beispielsweise meint, dass zu deren Definition von Luxus in der E-Mobilität ein EQS gehört mit 5,22 Meter Länge und über 2,5 Tonnen, 1,93 Meter in der Breite und also ein Auto, das in allen Dimensionen gewachsen ist, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich dafür kein Verständnis habe. Da erwarte ich von Unternehmen, die ja nun auch mal Bestandteil der Gesellschaft sind, tatsächlich mit gutem Beispiel voranzugehen.
Woran scheitert es denn, dass das nicht passiert?
Wahrscheinlich, Mercedes würde jetzt sagen, das mag ja sein, dass wir so in der westlich industrialisierten Welt, dass wir da eine bestimmte Definition von Luxus haben, die womöglich auch mehr wieder in Richtung von Suffizienz geht, ich sage mal einer gewissen Genügsamkeit, ja, vielleicht auch ein Downsizing und vielleicht könnten wir auch mit Autos von 4,80 Meter oder so etwas leben. Aber wir sind ja nun mal ein weltweiter Player und wir müssen ja gucken, der Wettbewerb, der baut ja auch ein Pipapo, also macht keiner den ersten Schritt. Und da ertappe ich viele Unternehmen doch bei sehr viel, naja, Unwahrhaftigkeit, nennen wir es mal so. Ist bei BMW nicht anders. Der CEO, der hat sich darüber beklagt, dass die Menschheit den Planeten, ich glaube, jährlich um 100 Millionen Tonnen Rohstoffen berauben würde. Und gleichzeitig haben wir es bei einem Dreier heutzutage mit einem Auto zu tun, das 30 Zentimeter länger ist als ein Passat, als der rauskam und der gehört in eine andere Klasse, in eine höhere.
Also ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil ich muss gar keine Gegenargumente mehr finden. Sie sagen mir die alle.
Ja, aber wissen Sie, deswegen finde ich es ja auch so wichtig, darauf hinzuweisen, dass Werte markenstark machen. Das heißt aber auch eben, Sie müssen wissen, wo Ihr Wertekompass hängt, wie er kalibriert ist und ob Sie damit sich selber ins Gericht gehen wollen. Also, ich rede hier, der Inhalt des Buches, werteorientierte Markenführung, ist nichts für Unternehmen, die sich damit nicht schon befasst haben, ob sie vielleicht eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Wenn sie die sowieso von sich weisen, dann brauchen sie sich mit der Thematik auch nicht zu beschäftigen. Interessant finde ich so die großen Unternehmen, die sich in dieser Hinsicht reformiert haben, zum Beispiel Unilever finde ich auch ganz interessant, den Case. Ich bin ein großer Fan von Paul Polman. Das sind so für mich die guten Beispiele, auf die ich mich beziehen will. Sie kramen jetzt immer die Negativbeispiele heraus.
Ja, schlicht und ergreifend, weil die überwiegen. Also ich bestimme Ihnen ja total zu, dass es natürlich
nicht sagen, ob Beispiele gibt. Aber das weiß ich nicht, ob die überwiegen. Ja, kann sein. Das
ist meine These.
Ja, ist ja eine These. Ich kann jetzt sagen, das sind wahrscheinlich eher die Ausnahmen und sie überwiegen nicht. Ja, vor allem die Familienunternehmen. Ja, die haben eigentlich einen ziemlich sauberen Wertekodex, weil die immer auch eingebettet sind in ein regionales Umfeld, wo sie sich gar nicht leisten können, einen reinen Shareholder-Value-Ansatz zu fahren, sondern die haben schon immer den Stakeholder-Value-Ansatz im Visier gehabt. Also da wäre ich ganz vorsichtig zu sagen oder die These aufzustellen, es wäre die Mehrheit. Einigen wir uns darauf, wir wissen es nicht, ob es die Mehrheit oder die Minderheit ist. Aber dass das natürlich ein Thema ist und dass man das dann auch hier und da natürlich in Frage stellen muss, weil man so viele Unternehmen dabei ertappt, wie sie eben in dieser Hinsicht Wasser predigen, aber dann doch Wein trinken, das ist unbenommen so.
Aber muss man sich eigentlich eine Werteorientierung leisten können oder braucht man sie?
was heißt leisten? Was könnte denn einem, was könnte einem von der Schippe gehen, wenn man sich das leistet?
Nee, dass ich eben auf bestimmte Automodelle verzichten muss und deswegen weniger Gewinn mache.
Ja, wenn Sie Leader of the Pack sein wollen, dann kann das natürlich sicherlich passieren. Mir würde man wahrscheinlich jetzt umhängen, na, du bist ja ein wirtschaftlicher Realist, ja, dass du also einfach meinst, dass wir als Luxusmarke uns leisten können, gerade im Luxussegment dann die dicken Autos da zu nehmen. Wahrscheinlich würde man auch damit argumentieren, dass es die großen Schlachtschiffe sind, die dann die Marge erbringen, womit dann entsprechend der Ausbau der Klassen darunter gemacht werden kann. Wenn sogar VW, der Herr Dies, dabei ertappt wird, wie er darüber nachdenkt, im A-Segment entsprechend das Angebot zurückzunehmen, dann frage ich mich, ja, wer soll dann diese E-Autos en masse eigentlich in Zukunft dann fahren? Das ist doch nichts nur für die höhere Gesellschaft.
Das ist doch das große Problem, gerade bei den börsennotierten Unternehmen. Wenn eine Werteorientierung oder die Übernahme von Verantwortung heißt, man deswegen weniger Gewinn macht, dann kann man das sicherlich in einem Familienunternehmen unterbringen. Überhaupt keine Frage, da stimme ich Ihnen zu. Aber in einem börsennotierten Unternehmen wird doch das ganz, ganz schwierig.
Ich sage ja nicht, die Unternehmen sollen für sich akzeptieren, dass sie dann weniger Gewinn machen. Vielleicht machen sie mit etwas anderem Gewinn. Also der Ulrich Beetz beispielsweise, sehr schlauer Ingenieur, der hat mal gesagt, dass die Autos in den letzten 50 Jahren 50% an Grundfläche gewonnen hätten und wir eine Raumverschmutzung, Platzverschwendung hätten. Also So, und er sagt halt auch, wo sind denn diese schlauen Autos mit einem intelligenten Packaging, attraktiv anzuschauen, toll zu fahren, aber von den ganzen Größendimensionen halt wirklich in einem vertretbaren Maß, dass sie eben unsere Städte nicht zumüllen. Dieses Angebot, finde ich, gibt's wenig. Also es ist ja nicht so, dass damit sich nicht auch Lücken auftun, in die man entsprechend rein kann.
Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Schwing, nochmal einen kurzen Perspektivwechsel vornehmen wollen. Wir haben ja die ganze Zeit von Unternehmen gesprochen, die sich umorientieren sollen, ja oder nein. Aber muss man das nicht dann auch von Verbrauchern erwarten, weil die haben ja nun mal eine bestimmte Macht?
Ja, die Macht haben sie auch. Die Frage ist halt nur, ob sie sie ausüben. Ja? Und wenn sie sie ausüben, wie tun sie es? Tun sie es im Kollektiv? Ich meine, gucken Sie mal, die Bewegung zum Beispiel Fridays for Future, also das ist eine kollektive Macht. Wenn es der Einzelne tut, passiert nicht so viel. Aber wissen Sie, heutzutage wird immer darauf hingewiesen, dass der Einzelne natürlich sehr viel Macht hat in dem, was er tut oder was er auch unterlässt und damit Zeichen setzt. Es ist an jedem von uns, die richtigen Zeichen zu setzen.
Da sind wir ja wieder im Heute und Jetzt angekommen und dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Schwing.
Darf ich Ihnen noch eines kurz mitgeben?
Unbedingt.
Ja. Auch Unternehmenslenker wie ein Paul Polman, die sagen, wir können die Verantwortung ja auch nicht einfach nur auf die Verbraucher abwälzen. Also das ist, was weiß ich, Coca-Cola erstellt irgendwelche Plastikdosen und sagt, naja, also um die richtige Mülltrennung und vielleicht auch um das Recycling müssen sich dann entsprechend unsere Kunden kümmern. Wir hauen nur die Dinge raus und beteiligen uns dann auch nicht entsprechend an einer möglichen Kreislaufwirtschaft. Da sagen natürlich auch diese Unternehmenslenker, das ist inakzeptabel. Das können wir uns als Unternehmen nicht leisten. Es spielt halt auch keine Rolle, wie tugendhaft normale Menschen sind. Es wird sich nichts Wesentliches ändern, wenn die Unternehmen ihre Geschäftspraktiken nicht ändern.
Und damit kann ich, mit diesem Dreiklang kann ich wunderbar leben.
Okay, gut, alles klar.
Alles klar, dann vielen Dank, ja?
Danke Ihnen, Herr Burak. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.